Vor 14 Tagen war ich auch hier mit ganz anderer Besetzung. Es sind heute viele da, die vor 14 Tagen nicht da waren und andersrum, sonst wäre es heute rappelvoll. Vor 14 Tagen haben wir die Berufung von Josua hier uns angeguckt. Und die hat eigentlich im Kern drei wesentliche Punkte. Ermutigung und das dritte könnt ihr euch denken, Ermutigung. Ganz, ganz viel Ermutigung. Wer das will, kann das mal in Josua 1 nachlesen. Ich finde das eine ganz spannende Sache. Übrigens ähnlich geht Paulus mit Timotheus um. Ganz, ganz viel Ermutigung. Und dann hat der Klaus gefragt, ob ich jetzt mit Josua weitermache. Und er hat gesagt, nee, das habe ich eigentlich nicht vor. Das wäre mal was für eine Bibelstunde, aber nicht unbedingt für eine Predigtreihe. Ihr könnt ja mal das Buch Josua lesen. Ich glaube, ihr versteht von alleine, was ich meine. Aber dann habe ich gedacht, man könnte sich mal ganz unterschiedliche Berufungsgeschichten angucken, weil es da nämlich ganz spannende Unterschiede gibt. Die sind nicht immer gleich, sondern eigentlich ist jede ganz individuell wieder anders. Das hat einfach was damit zu tun, dass Jesus oder Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der drei Personen und auch eins haben wir ja eben gesungen, dass dieser Gott jeden von uns kennt und mit jedem von uns so umgeht, wie er es braucht. Wenn das jetzt eine Bibelstunde wäre, dann würde ich jetzt sagen, so erzählt doch mal alle der Reihe nach, wie ihr selber zum Glauben gekommen seid. Was hat Gott mit euch gemacht? Wie ist er euch begegnet? Wie hat er geredet? Was hat so den Ausschlag gegeben? Und ich bin davon überzeugt, wir würden ganz unterschiedliche Geschichten hören. Natürlich gäbe es auch Parallelen, aber im Kern ganz unterschiedlich, so unterschiedlich wie wir Menschen sind, so unterschiedlich geht Gott mit uns um. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Um wen es heute geht, steht ja schon da vorne, Saulus von Tarsus. Mal eine Frage vorneweg. Man sagt ja gerne so vom Saulus zum Paulus. Wann war die Namensänderung von Saulus zu Paulus denn tatsächlich? Also, dass es nicht bei der Bekehrungsgeschichte war, das kann man schon an der Art der Fragestellung ahnen. Oder? Sonst würde ich ja gar nicht so fragen. Es ist erst mit Beginn der ersten Missionsreise. Und es hat wahrscheinlich gar nichts mit der Bekehrung zu tun. Denn wahrscheinlich hatte der gute Mann einfach zwei Namen. Es heißt nämlich schon früher bei einer Geschichte Saulus, der auch Paulus heißt oder genannt wird. Und wahrscheinlich hatte der als Jude, der im römisch- oder griechischsprachigen Bereich aufgewachsen ist, einfach zwei Namen, einen hebräischen und einen römischen Namen. Und solange er sich in Israel bewegt hat, wurde er mit seinem hebräischen Namen Shaul genannt. Also eigentlich ja nicht Saulus, sondern Shaul. Saul, die hebräische Form von Saul. Und in dem Moment, wo er dieses Gebiet verlässt und kommt nach Zypern, also in den Bereich, wo eher Griechisch oder Latein gesprochen wird, in dem Moment wird er plötzlich wieder mit seinem lateinischen Namen genannt. Und es heißt also noch vorher, sondert mir aus Barnabas und Saulus, dass sie in die Mission gehen sollen. Und dann kommen sie da an und auf einmal heißt es Paulus aber und Barnabas. Also zwei Dinge gleichzeitig. Erstens die Namensänderung und zweitens wird Paulus Teamchef. Bis dahin ist es Barnabas. Ja, Barnabas und Saulus, Barnabas und Saulus. Plötzlich Paulus aber und Barnabas. Also das hat mit unserer heutigen Geschichte nichts zu tun, auch wenn die gerne überschrieben wird vom Saulus zum Paulus. Die Namensänderung kommt später, aber das, was man damit beschreiben will, das gucken wir uns jetzt mal an. Es geht eigentlich um Apostelgeschichte 9, die ersten Verse. Ich lese nur von Kapitel 8, die Verse 1 bis 3 nochmal mit. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode, also Stephanus ist gesteinigt worden. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle übers Land, über Judäa und Samaria, nur die Apostel nicht. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und ließ sie ins Gefängnis werfen. Hier schließt sich jetzt der Bericht über die Erweckung in Samaria an. Auch die Geschichte von Philippus und dem Kämmerer. Das hat aber mit unserem heutigen Thema nichts zu tun, deswegen überspringen wir das mal. Und es geht dann weiter in Kapitel 9. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Als er aber auf dem Weg war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Herr, wer bist du? Der sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit Namen Hananias, dem erschien der Herr und sprach: Hananias! Und er sprach: Hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm: Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet. Und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen, mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den hohen Priestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder sehend, und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Wer ist dieser Mann, Saulus von Tarsus? Also Name Saul, wahrscheinlich zweiter Name Paul oder Paulus. Aber was wissen wir über ihn? Ein paar Fakten. Er bezeichnet sich selber an anderer Stelle als Hebräer von Hebräern. Jetzt würde man sagen, naja gut, ich bin ein Deutscher von Deutschen. Was ist daran Besonderes? Wahrscheinlich, hundertprozentig lässt sich das nicht belegen, aber wahrscheinlich ist das eine Bezeichnung für Menschen, für Juden, die auch hebräischsprachig aufgewachsen sind. Wir haben ja in der Apostelgeschichte diesen Streit zwischen den griechischen Juden und den hebräischen Juden. Das ist wahrscheinlich einfach die Sprachzugehörigkeit. Ja? In Jerusalem, das waren schon alles Juden, aber viele Juden haben, weil sie über das ganze Reich verstreut waren, einfach nur Griechisch gesprochen. Die konnten ihre Muttersprache nicht mehr. Ja, ist ja, wenn Deutsche jetzt in der 3. Generation in Brasilien leben, manche können es noch und manche nicht mehr. Ja, und das wäre, also Deutscher von Deutschen wäre dann in Brasilien einer, der auch in der 3. Generation immer noch Deutsch spricht. Ja, also das immer noch zu Hause gesprochen wird. Ein Hebräer von Hebräern war also jemand, bei dem die Sprache gepflegt wurde, wo also noch Hebräisch oder Aramäisch zu Hause gesprochen wurde. Nach dem Gesetz ein Pharisäer. Jetzt denke ich mal, was meint ihr, in welchem Alter ungefähr die Ausbildung zum Pharisäer angefangen hat? 20 wird vorgeschlagen, 13 wird vorgeschlagen, 12, sagen wir mal mit 6 ging das los. Man hatte ja auch ein bisschen was zu lernen, also die 5 Bücher Mose konnte man auswendig als Pharisäer, die Psalmen wahrscheinlich auch größtenteils und noch andere Teile der Bibel. Also ich hätte nie, ist übrigens heute noch so, ein jüdischer Rabbi muss also diese Sachen nach wie vor auswendig können. Hätte ich nie eine Chance. Es sei denn, Gott täte ein Wunder, aber mit dem Auswendiglernen habe ich es nicht so furchtbar. Aber ich denke, das ist eine gute Sache, denn wer sagt denn, dass wir nicht wieder mal Zeiten kriegen, wo wir nicht mehr ständig Zugriff auf eine Bibel haben, möglichst noch 5 Übersetzungen, ja, wo es im Internet steht und wir haben ein Bücherregal voll mit Bibeln und so weiter. Aber wer sagt das denn? Also ich finde das gar nicht schlecht. Also mit 6 Jahren fing diese Ausbildung an. Er war ein Schüler des Gamaliels, eines bekannten Theologen der damaligen Zeit, der auch in der Apostelgeschichte auftaucht. Das ist nämlich der, der sagt, lasst die Christen doch in Ruhe. Wenn es von Gott ist, können wir es eh nicht platt machen. Wenn es nicht von Gott ist, dann stirbt es von alleine. Das war Gamaliel, das war also der Lehrer des Saulus. Er war ein Eiferer für Gott. Das für Gott, seht ihr hier vorne, habe ich in Anführungsstriche gesetzt. Denn das ist ja das Dilemma dieses Mannes. Er will sich von ganzem Herzen für Gott einsetzen und tut genau das Falsche. Ja, also das, was er dann tut, wovon er meint, dass er es für Gott tut, dass er die Gemeinde Jesu verfolgt, ist natürlich nicht das Richtige. Ja, dazu gehört also die Ermordung des Stephanus, die Verfolgung der Gemeinde. Er war ein Eiferer. Und dann begegnet ihm ganz massiv und heftig Jesus. Ich hatte eben die Präsentation schon angemacht, sonst hätte ich vorher mal noch gefragt, was ist für euch denn so die heftigste Berufungsgeschichte der Bibel? Und für mich ist es tatsächlich die hier. Ja, also wo Gott jemanden tatsächlich erstmal zu Boden streckt, niederstreckt. Ja, also geblendet und niedergestreckt. Früher hat man immer gesagt, so der Paulus fällt vom Pferd. Wer sagt denn, dass er überhaupt auf dem Pferd gesessen hat? Vielleicht war er ja auch zu Fuß unterwegs. Ist vermutlich wahrscheinlicher. Auf jeden Fall geht er zu Boden. Ja, also ganz massiv von Gott gestoppt. Ein bisschen ähnlich ist noch Jona, aber bei Jona ist es ja eigentlich keine Bekehrungsgeschichte. Der war ja schon längst Prophet. Der war nur ein bockiger Prophet, der jetzt gerade mal den aktuellen Auftrag nicht ausführen wollte. Das ist also insofern, zähle ich den jetzt an der Stelle mal nicht ganz zu den Bekehrungsgeschichten. War natürlich genauso heftig wie bei Saulus hier. Aber Gott stoppt ihn. 3 Tage ist er blind. Und Aussagen aus dem Galaterbrief legen nahe, dass das Sehvermögen nie ganz zurückgekommen ist. Ja, da schreibt er ja mal unten drunter, seht mein handgeschriebener Gruß, seht mit welch großen Buchstaben ich euch schreibe. Und er schreibt auch, ihr würdet euch eure Augen ausreißen und sie mir geben, wenn das was bringen würde, wenn das möglich wäre. Ja, also die Galater wussten also, dass er nicht richtig sehen kann. Aber er konnte wenigstens wieder etwas sehen nach dieser Geschichte. Aber wie gesagt, ganz scheint es nicht weg gewesen zu sein. Und da stellt sich natürlich die Frage nach dem freien Willen. Letztens hat mich noch jemand gefragt, hat eigentlich der Mensch einen freien Willen? Interessante Frage. Wenn ihr noch ein paar Stunden Zeit habt, können wir dem ja mal nachgehen. Also Luther hat da einen Briefwechsel gehabt mit Erasmus von Rotterdam. Erasmus war Humanist und hat sehr viel Wert darauf gelegt, hat eine Schrift geschrieben vom freien Willen. Und darauf hat Luther geantwortet mit seiner Schrift vom unfreien Willen. Und man muss doch sagen, der Paulus oder Saulus, der hatte doch hier eigentlich kaum eine Wahl. Wenn Jesus einem so massiv begegnet wie ihm hier, hätte der noch Nein sagen können? Werde ich nicht beantworten, weil wir es nicht beantworten können? Steht ja nicht da. Aber es ist schon sehr, sehr heftig. Andererseits muss man natürlich sagen, er hat sich ja entschieden. Er wollte für Gott leben. Der hat ja schon längst vorher eine Entscheidung getroffen. Er will für Gott leben. Er hat nur nicht kapiert, wie das geht. Und hat sich ganz gewaltig vergaloppiert. Auf der anderen Seite sagt Jesus mal, es kann nur der zu mir kommen, den der Vater zieht. Ja, und im Buch Hiob heißt es mal, Gott ruft jeden 3 oder 4 Mal und irgendwann halt auch nicht mehr. Ja? Also es hat mal jemand das Bild gebraucht, wir sind eigentlich alles, die Menschen, die hier über diese Erde laufen, sind eigentlich alle tot. Die liegen alle im Sarg. Und einige Male ruft Gott diesen Toten an. Und wenn das Schöpferwort den Toten trifft, dann kann er reagieren. Ja, Lazarus, komm heraus. Was wäre gewesen, wenn Lazarus gesagt hätte, du hast mir überhaupt nichts zu sagen und wäre drin geblieben? Dann hätten sie wahrscheinlich irgendwann den Stein wieder davor gerollt und das wäre es dann gewesen. Ja, also dieses, da bleiben Fragen offen. Diese Frage, können wir uns eigentlich, sind wir vorherbestimmt vor Anfang der Welt, vor Grundlegung der Welt oder können wir uns entscheiden oder wie sieht es eigentlich aus? Entscheidend ist, Jesus ruft und jeder, der kommen will, der kann kommen. Ist ja dieses Jahr die Jahreslose, oder? Schon, doch, ist dieses Jahr noch. Nicht, dass es schon wieder letztes Jahr war. Ja, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ganz klare Ansage, braucht sich also keiner Sorgen zu machen, dass er vielleicht nicht, ja, also wenn du kommen willst, dann kannst du kommen. Das steht fest. Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Das ist eindeutig. Aber hätte der Saulus auch Nein sagen können? Ich weiß es nicht. Dann haben wir noch eine zweite Person, die hier eine Rolle spielt, den Hananias. Da ist zunächst mal, beide werden informiert. Der Paulus kriegt in der Vision gesagt, es kommt ein Hananias zu dir. Der wird dir sagen, wie es weitergeht. Und wird dir auch die Hände auflegen und so weiter. Hananias kriegt gesagt, geh dahin. Das ist ein Prinzip, das wir nach Pfingsten in der Apostelgeschichte an allen Stellen immer wieder finden. Da ist nicht mehr der alttestamentliche Prophet, so spricht der Herr, wir sollen. Und dann, ja, wir sollen hier wegziehen und sollen da und da neu bauen und was weiß ich, ja. Sondern wenn es mehrere betrifft, wird es auch mehreren gesagt. Eine Stelle habe ich ja eben schon zitiert, die Ältesten in Antiochien kriegen gesagt, sondert mir aus Barnabas und Saulus. Schmeißt eure besten Mitarbeiter raus und schickt sie in die Mission. Aber das kriegt die ganze Ältestenschaft gesagt. Nicht einer steht auf, die zwei sollen gehen oder Paulus oder Barnabas stehen auf und sagt, ihr sollt mich in die Mission aussenden, sondern die Gemeinde, die Ältesten sind im Gebet, nicht mal über diese Frage, sondern grundsätzlich sind im Gebet, Herr, was ist dran? Und plötzlich kriegen sie gezeigt, ihr sollt die zwei in die Mission aussenden. Oder in Troas, Paulus hat zwar den Traum, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns, aber dann schreibt Lukas, in der Apostelgeschichte, Paulus berichtete uns und wir erkannten und beschlossen. Ja, also nicht Paulus sagt, ich habe heute Nacht geträumt, ich weiß, wie es weitergeht. Sondern er berichtet seinen Traum, die Gruppe betet drüber, prüft es und sagt, das scheint vom Herrn zu sein, das ist unser Weg. Und so auch hier. Ja, also Petrus kriegt gesagt, er soll zum Cornelius gehen. Cornelius kriegt gesagt, er soll den Petrus holen lassen. Und hier haben wir Hananias kriegt gesagt, geh zu dem Saulus. Und der Saulus kriegt gesagt, der Hananias wird dir sagen, wie es weitergeht. Also es ist immer dieses Prinzip, denn jetzt haben alle den Heiligen Geist, nicht mehr nur die Propheten, die Priester, die, also Könige, Priester, Propheten und Handwerker, also Handwerker für Tempel und Stiftshütte, sondern hier sind es also andere. Ja, hier hatte ich die Beispiele nochmal hingeschrieben. Und jetzt kommt der Hananias mit einem Einwand. Man könnte annehmen, dass er vielleicht Angst hatte, dahin zu gehen. Es könnte aber auch sein, wie bei Jona, dass der keine Angst hat, sondern der sagt, ist doch gut, wenn der Paulus da in der Ecke sitzt und nichts sehen kann. Da kann er keinen Schaden mehr anrichten. Warum soll ich dem jetzt die Hände auflegen? Der kann wieder sehen und kann seine Sache weitertreiben. Ja, so ähnlich ist, das ist ja bei Jona, in manchen Kinderbibeln heißt es ja, der Jona hätte Angst gehabt. Der hatte Angst, aber nicht Angst, dass sie ihn platt machen in Ninive. Der hatte Angst, dass die sich bekehren und Gott sie begnadigt. Denn in Ninive waren die Feinde Israels und die sollten gefälligst untergehen. Deswegen sitzt er ja so bockig davor, als Gott die Stadt dann nicht untergehen lässt. Ja, wusste ich doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, geduldig und von großer Güte und dich erbarmen würdest dieser großen Stadt, sagt der kleine zornige Prophet da draußen. Und es könnte sein, dass das bei dem Hananias hier durchaus ähnlich ist. Warum den Mann heilen? Ist doch das Beste, was uns passieren kann, dass der da außer Gefecht ist. Es kann natürlich auch sein, dass er tatsächlich Sorge hatte, dass er der Nächste ist, der gesteinigt wird, wenn er da jetzt aufkreuzt. Aber ich vermute mal fast ein bisschen eher diese Parallele zu Jona. Aber Jesus antwortet ihm mit dem, was er vorhat und Hananias ist gehorsam. Er geht hin, trotz seiner Einwände, trotz seiner Bedenken, egal in welche Richtung die Bedenken jetzt gehen. Das wird ja gar nicht geschildert. Er schildert einfach nur, was er gehört hat über diesen Mann. Was jetzt seine Ängste sind, spricht er ja hier gar nicht aus oder es ist nicht aufgeschrieben worden. Aber Hananias ist gehorsam. Und dann jetzt mal überlegen, welche Rolle Paulus gespielt hat später für uns alle. Woher haben wir einen Großteil unserer Lehre? Das haben wir aus den Briefen des Paulus, ja, vom Römerbrief, Galaterbrief. Ganz wichtige Briefe, wo wir ganz Wichtiges haben. Hätten wir das auch, wenn Hananias hier ungehorsam gewesen wäre? Ich finde das so spannend. Also für mich war das immer Barnabas, der ja auch, den Paulus landet ja dann letztendlich wieder in Tarsus, in seiner Heimatstadt und macht erstmal nichts. Dann ist es der Barnabas, der ihn da wegholt, ihn wieder nach Antiochien holt und ihn da als Theologe wieder arbeiten lässt, dass er die Leute lehrt und so weiter. Das hatte ich immer auf dem Schirm, aber der Hananias gehört ja genauso dazu. Ja, dass dieser Mann in die Gemeinde kommt, Gott gebraucht diese beiden Leute und wer kennt noch Hananias, wer kennt Barnabas? Alle kennen Paulus, aber ohne Hananias und ohne Barnabas kein Paulus in der Form, wie wir ihn kennen. Und dann legt er ihm die Hände auf im Auftrag Gottes. Jesus hat ihm ja gesagt, ich will diesen Mann heilen, leg ihm die Hände auf, dass er wieder sehen kann. Er tut das und das geschieht. Was heißt es für uns? Ich habe letztes Mal schon gesagt, bei Berichten muss ich ja immer fragen, was ist hier einmalig für diese Situation und was sind Grundprinzipien, die immer gelten. Das muss ich immer wieder prüfen, wenn ich einen Bericht in der Bibel lese. Ja, weil es gibt ganz klar Berichte in der Bibel, das waren einmalige Ereignisse, das macht Gott nicht immer so. Zweimal gelogen, tot umgefallen zum Beispiel. Wer säße noch hier? Wahrscheinlich keiner. Und hier vorne stünde auch keiner. Gut, dass das ein einmaliger Bericht ist, ja, dass das nicht das ist, was Gott immer so macht. Und das heißt, ich muss bei jedem Bericht, den ich in der Bibel lese, immer wieder prüfen, was war jetzt in dieser Situation einmalig und was macht Gott immer so. Das müssen wir natürlich auch bei diesem Bericht machen. Saul war ein Mann auf Abwägen, ein Mann Gottes auf Abwägen. Kann genauso gut eine Frau sein, hier ist es halt ein Mann. Männer und Frauen Gottes können auf Abwege geraten. Leider immer wieder. Viele der Schriftgelehrten und Pharisäer, mit denen Jesus aneinander gerät, wollten von Herzen Gott dienen. Es gab sicher auch die, die das nur als Show gemacht haben, um angesehen zu sein. Aber ich bin sicher, da gab es auch viele, die von ganzem Herzen Gott dienen wollten. Überlegt doch mal nur, wir brauchen nur ein oder zwei oder drei Generationen zurückzugehen. Was hatten wir da in unseren Kreisen, in der Gemeinschaftsbildung für eine Gesetzlichkeit, wo wir heute den Kopf schütteln und sagen, wie kann man nur? Wie konnten unsere Väter als Männer und Frauen der Bibel nur so eine Gesetzlichkeit an den Tag legen? Und ich hoffe, wir richten nicht über die, denn wir sind genauso fehlbar. Das ist nämlich die Frage, fallen wir manchmal auf der anderen Seite vom Pferd? Ja, mit unserem, wir sind immer in der Gefahr, dass wir irren. Da ist Saulus von Tarsus, keine Ausnahme, sondern in der Gefahr ist jeder von uns. Gott holt ihn ein. Das ist der Trost in dieser Geschichte. Wenn wir tatsächlich Gott suchen, dann wird er sich auch finden lassen. Ich habe das mal gelesen von einem Mann, der wirklich auf der Suche nach Gott war, nach Halt war, der mit seinem Leben am Ende war und er hat überall gesucht. Ja, also er hat in christlichen Werken gearbeitet, er hat gepredigt, weil er gedacht hat, ich muss was für Gott tun, dann komme ich mit meinem Leben irgendwann zurecht und irgendwann ist er zusammengebrochen. Er hat sich irgendwo in den Bergen in eine Hütte verzogen und dann war es ihm so, als wenn Jesus hinter ihm steht und sagt, na endlich bleibst du mal stehen, was meinst du, wie lange ich schon hinter dir her bin? Ja, und er ist immer gerannt und hat gemacht und getan, ist auch wieder nur ein Bericht. Macht Gott nicht immer so. Ja, ein Saulus, dem rennt er nicht ewig hinterher, sondern dem stellt er einfach irgendwann mal ein Bein. Und der Mann liegt auf der Nase und dann kann Jesus mit ihm reden. Das zeigt aber zwei Dinge. Das eine ist, Gott sei Dank kann Gott uns zurückholen, wenn wir es brauchen. Das heißt aber zum Zweiten auch, wenn wir etwas wachsamer wären, dann muss er uns vielleicht nicht erst ein Bein stellen. Ja, wenn wir dieses offene wirklich mal hinhören, fragen, Herr, was ist denn das, was du von mir willst? Welchen Weg hast du für mich? Dann ist es vielleicht gar nicht nötig, dass Jesus uns so wie dem Saul hier einfach mal das Bein stellt, damit der endlich mal stehen bleibt und hinhört und zuhört und er mit ihm was anfangen kann. Also ich für mich wünsche mir das, dass ich nicht so lange meinen eigenen Weg gehe, bis Jesus mich zur Strecke bringt, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass ich vorher hinhöre. Denn wenn wir ihm widerstehen, dann kann es heftig werden. Einerseits ist es gut, dass Gott das kann, notfalls mit Sturm und Fisch und was weiß ich, ja, wie bei Jona oder hier mit blendendem Licht und Blindheit und dann dem Mann, der kommt und ihm die Hand auflegt. Wir könnten ja jetzt mal durch die Bibel durchgucken, wo hat Gott noch mehr solcher heftigen Reaktionen auch, weil das einfach nötig war, um Leute, die ihm ja grundsätzlich dienen wollten, auf den richtigen Kurs zu bringen, weil sie einfach nicht hingehört haben. Deswegen ist es so wichtig, nach Gottes Wegen zu fragen und auch offen zu bleiben für neue Wege. Ja, das Problem der Pharisäer war ja, sie hatten eine ganz klare Vorstellung, wie Gott handelt und wie nicht. Die war so klar, dass sie sogar Gott dran halten sollte, an ihre Vorstellungen. Und dummerweise lagen sie aber an einigen Punkten mit dieser Vorstellung falsch. Und dann sitzt entweder Nikodemus bei Jesus und checkt nichts, aber der kommt ja wenigstens und fragt. Oder ein Saulus macht noch mit bei der Steinigung des Stephanus. Richtig so, muss so sein, die müssen alle radikal bis an die Wurzeln ausgerottet werden. Und das tut er für Gott. Es ist ja die Gefahr da dran. Offen bleiben, dass Gott andere Wege geht, als ich meine, dass er gehen müsste. Denn mal Hand aufs Herz, muss ich Gott wirklich an meine Vorstellungen halten? Eigentlich doch eher andersrum, oder? Meine Vorstellungen sollten sich am Wort Gottes messen. Und deswegen eben, kann man jetzt wieder den Punkt davor nehmen, nach seinen Wegen fragen. Das ist mir so wichtig an diesem Bericht. Nochmal, wenn wir die anderen Berufungsgeschichten uns angucken, dann erleben wir, dass Gott mit jedem anders redet. Manche brauchen nicht diesen Holzhammer, die brauchen erstmal Trost und Ermutigung. Mose, der brauchte handfeste Zeichen, dass wirklich Gott ihn sendet. Und Gott hat sie ihm gegeben, bei Gideon ähnlich, wie bei Mose, ja. Bei manchen ist es einfach nur, ja, hier der Hananias, okay, der war schon mit Gott unterwegs, aber Gott sagt ihm das und er macht das. Das ist ganz unspektakulär. Ja, er diskutiert noch ein bisschen, aber er kriegt eine klare Antwort und dann tut er das, was Gott ihm sagt. Es braucht also jetzt nicht jeder Angst zu haben, dass Gott es mit ihm so macht wie hier mit dem Saulus. Ja, plötzlich gleißendes Licht, Blindheit und alles. Sondern ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das eher tröstlich hier, dass ich sagen muss, wenn ich mich mal so vergaloppieren sollte, wie das der Saulus getan hat, dann findet Gott auch noch Mittel und Wege, mich auch wieder auf den Teppich zu bringen. Aber mein Wunsch und mein Ziel ist natürlich, dass es gar nicht erst nötig wird, sondern dass ich vorher frage, Herr, was ist dein Wille, was ist dein Weg für mich und danach handle. Und das ist das, was ich mitnehmen möchte aus dieser Geschichte hier, aus diesem Bericht, dass ich sage, ja, Herr, hilf mir dazu, auch ohne, dass du erst Gewalt anwenden musst, dass ich tue, was du mir sagst. Denn mal Hand aufs Herz, im Kopf wissen wir doch alle, dass das für uns gut ist, wenn wir tun, was Gott uns sagt. Nur so im Herzen, da ist das manchmal nicht so ganz klar. Und dann kommen wir auf komische Gedanken. Lass uns mit ihm drüber reden, lass uns zusammen beten. Danke, Herr, dass wir das wissen dürfen und dass wir zu dir kommen dürfen. Danke, dass du den Saul, den Schaul, den Paulus, dass du ihn eingeholt hast, dass du ihn gerufen hast in deine Nachfolge. Aber schenke doch, dass wir es gar nicht drauf ankommen lassen, sondern dass wir, auch ohne dass du so massiv wirst, nach deinem Willen fragen und deinen Willen tun. Und so lenke und leite du unsere Schritte. Amen.